Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier bei Skoll Eagles Goal, dem Football-Podcast. Mit mir Marcel De Witt und auch heute wieder an meiner Seite ist der gute alte Erik Lange. Moin Erik und ich freue mich, dass du wieder bei mir bist.
Grüß dich Sally und salve an alle Hörenden.
Ja, wir haben es geschafft, Erik. Der Super Bowl ist gespielt. Die Kansas City Chiefs sind Back-to-Back Super Bowl-Champion. Erzähl mal, kurz aus deiner Sicht, du warst ja bei mir, ich hatte einen schönen Abend, du auf jeden Fall auch und ja, auch wenn es unsere Teams natürlich, wie ihr wisst, nicht in den Super Bowl geschafft haben, wollen wir auch in der heutigen Folge zusammen mit der Recap nochmal einen kleinen Saisonabschluss machen, so haben wir es letztes Jahr auch gemacht. Ja, ich würde sagen, bevor wir gleich einmal anstoßen, Erik, gibt es ein paar Sachen, auch organisatorisch, die wir gleich nochmal loswerden wollen und gib doch sonst gerne mal den Zuhörern mal mit auf den Weg, wie es jetzt so weitergeht. Aber bevor wir das tun, mach doch mal gerne das Bierchen auf.
Skoll.
Ich bleibe heute mal alkoholfrei, denn dass wir heute überhaupt zusammen noch eine Aufnahme machen, war jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Der Nachwuchs bei mir lässt sich noch ein bisschen Zeit.
Ja. Schönen Abend, schöne Nacht hatten wir, ne? Also eine relativ entspannte. Auch wenn sich die erste Halbzeit ganz schön gezogen hat, ne? Ich glaube, nach der Halftime-Show ging es kurz vor drei wieder weiter, aber das Ende hat es dann doch in sich gehabt, sodass man da dann doch excited war und natürlich schaut man das große Spiel, auch wenn unsere Teams nicht dabei sind und wie es das Schicksal ja nun mal will, werden nie unsere beiden Teams im Super Bowl stehen, dementsprechend wird maximal einer da richtig, richtig doll mitfiebern, aber ja, war ein schöner Abend, wir haben uns die Nacht um die Ohren geschlagen und ich hatte zum Glück frei, du musstest dann ja zumindest noch auf Arbeit erscheinen, aber genau, wir schauen gleich nochmal auf das Spiel, gehen ein bisschen detaillierter rein, einfach unsere Gedanken dazu, auch wie es jetzt mit den Niners und den Chiefs weitergeht und ja, dann wie wir es letztes Jahr gemacht haben, gucken wir uns die Vikings und die Eagles an nochmal so kurz und knapp, einfach so ein bisschen unsere Gedanken sammeln, weil wir werden dann jetzt in den nächsten drei Wochen erstmal keine Aufnahme machen, genauso haben wir es letztes Jahr auch gemacht. Skoll Eagles Skoll hat jetzt auch seine zweite komplette Saison abgeschlossen im Endeffekt und der Fahrplan sieht dann wie folgt aus, dass in genau heute in drei Wochen wir die nächste Aufnahme machen, also am 6.3., da dann ja die Free Agency ins Haus steht und nur noch eine Woche entfernt ist.
Genau, das heißt für euch wird dann die neue Folge der, ja, wenn man so will, dritten Staffel von uns von Skoll Eagles Skoll entweder noch am 6.3. abends dann zu hören sein oder am 7. an dem Donnerstag, je nachdem wie wie spät wir uns auch treffen und wie schnell ich die Folge hochlade. Also bleibt da einfach gespannt, bleibt neugierig. Ihr folgt uns am besten, wie gesagt, auf den Social-Media-Kanälen. Aktiviert auch gerne bei Spotify die Glocke, um da auf jeden Fall keine Folge zu verpassen. Ja, und du hast es gesagt. Dann ist quasi die zweite Saison, die wir hier jetzt auch mit dem Podcast begleiten, vorbei. Und so wie wir es letztes Jahr gemacht haben, genau so hast du es gesagt, wollen wir dann mit euch in die neue Saison starten. Und das ist der Start der Free Agency. Wird eine spannende Zeit. Wir werden ja nachher auch schon mal auf die ein oder anderen Free Agents der Vikings und Eagles blicken. Wer da dann keinen Vertrag mehr hat, ne? Also auch dann Spieler, die auf den Markt kommen werden oder kommen könnten. Also das vielleicht für alle, die diesen Zyklus der NFL gar nicht so sehr kennen. Das ist, wie gesagt, wenn man so will, ja, das Transferfenster, was sich öffnet. So kann man das vielleicht aus anderen Sportarten ein bisschen vergleichen. Teams und Spieler dürfen dann mit neuen Teams verhandeln. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen, ne?
Ja, das Transferfenster ist ja im Endeffekt so ein bisschen bis zur Trade-Deadline, ne? Also so ein klassischer Transfer, wo sozusagen was ausgetauscht ist. Hier ist es ja im Endeffekt, wenn im Sommer Spieler ablösefrei werden, im genau. Fußball so zu vergleichen. In der NFL ist das eben immer Mitte, Anfang März der Fall. Dieses Jahr ist es der 13. März und zwei Tage vorher geht ja schon dieses Verhandlungsfenster auf, wo die Agents sich schon mit Teams treffen und ja, da meistens auch die großen Deals oft schon über die Bühne gehen. Und es gibt jetzt im Endeffekt, ja, so ein Monatsrhythmus, kann man sagen. Wir haben jetzt zwar bald den Combine auch, über den wir sicherlich dann in der Free Agency Watch auch kurz berichten werden. Und nachdem die Free Agency dann rum ist, die wir natürlich uns dann auch nochmal in einem Recap anschauen, werden wir wieder auf den Draft schauen, auf die offensiven Prospects, wir werden auf defensive Prospects eingehen, da auch unsere kleinen, ja, Sternchen wieder raussuchen und dann kommt nochmal groß der Draft, den wir uns auch immer mit viel Spannung widmen und dann kommt erst die saure Gurkenzeit und irgendwann im Sommer geht es dann wieder Division für Division durch, bis wir dann irgendwann wieder Anfang September hier sitzen und das erste Spiel des Super Bowl Champions uns angucken dürfen, die dann zu Hause irgendjemanden für den Season Opener empfangen werden.
Ja, also das ist der Fahrplan und jetzt habt ihr gehört, wie es dann bei uns weitergeht. Wie gesagt, erstmal heute hier die letzte Folge vor unserer kleinen Mini-Pause. Erik, lass mal einsteigen in den Super Bowl, direkt in den Recap. Wir machen heute kein klassisches News-Segment. Es gab zwar so ein, zwei Mini-News, aber die werden wir dann beim nächsten Mal oder auch, wenn wir dann über alle Teams sprechen im Sommer, da nochmal mit reinbringen. Stichpunkt Retirements, einige Spieler, die zurückgetreten sind und auch noch einige Neuerungen auf den Coaching- und Koordinatorenpositionen. Aber das machen wir dann zu gegebener Zeit. Ja, es ist der dritte Ring für Patrick Mahomes. 6 Jahre Starter in der NFL oder 6 Jahre jetzt in der NFL. Es ist endgültig die Dynasty, von der alle reden. Ich denke mal, da stimmst du mir komplett zu. Und man muss wirklich jetzt schon anerkennen, neidlos anerkennen, dass er mit Größen wie John Elway oder auch Joe Montana beispielsweise auf der Quarterback-Position auf einer Ebene, wenn nicht vielleicht sogar drüber ist, und er rückt auch Tom Brady mit seinen Siegen und mit seiner Legacy weiter auf die Pelle. Und ja, was das Ganze so beeindruckend macht, er ist ja, glaube ich, erst 28. Und was haben wir vor der Saison nicht alles gesagt zu den Chiefs? Zur Defense, da waren wir uns gar nicht so sicher. Und im Laufe der Saison hat sich auch ja so rauskristallisiert, mit diesem Receiver-Core kannst du eigentlich kein Championship gewinnen. Erzähl mal, wie ordnest du mal in 2, 3 Sätzen diesen Sieg über die Niners ein?
Also die Dynasty war es ja im Endeffekt schon vorher, aber der Ring, der dritte Super Bowl-Sieg in 4 Jahren, der zementiert das natürlich einfach. Also wir dürfen nicht vergessen, seitdem Patrick Mahomes Starting Quarterback der Kansas City Chiefs ist, haben die Kansas City Chiefs in jedem der 6 Jahre das AFC Championship Game erreicht. Einmal haben sie gegen Tom Brady verloren, einmal gegen Joe Burrow und einmal ein Super Bowl gegen Tom Brady. Also Patrick Mahomes hat generell in, ich glaube, er ist jetzt 14-3 in Playoffs, hat also in 17 Spielen nur gegen 2 andere Quarterbacks verloren. Und er ist auf sehr, sehr großen Spuren oder Fußstapfen unterwegs, hat jetzt genauso wie Tom Brady auch seinen dritten Ring bereits vor dem 30. Geburtstag erreicht. Ja, Brady hatte im Endeffekt nachher diese 5, 6, 7 Jahre, wo mal keine Championship raussprang, hat dann aber in seinen letzten Jahren dann auch nochmal was gerissen. Es wird jetzt natürlich super spannend zu sehen sein, wie das weitergeht. Also Patrick Mahomes, da sind wir uns, glaube ich, alle sicher. Er ist erstens vertraglich noch sehr, sehr lange an die Chiefs gebunden. Wird sicherlich auch keinen Grund haben, die Franchise zu verlassen. Und solange Andy Reid, der ja auch klar bekannt gegeben hat, dass er noch das Feuer hat, auch Travis Kelce hat bereits gesagt, er wird weiterhin spielen, solange Coach Reid auch da coacht.
Heute kam noch die Verlängerung auch von DC Steve Spagnuolo rein, vor einer guten Stunde hier. Also auch der bleibt an Bord, ne?
Und da muss man einfach sagen, viel Erfolg an alle Teams, die in der AFC sind. Also wir müssen einfach neidlos anerkennen, was wir irgendwie, ich will nicht sagen, dass wir es gehofft haben irgendwo, aber dann doch mit diesem Upload in der AFC. Und es gibt ja jetzt auch schon Gespräche, ne? Wie bewerten wir dann die anderen Quarterbacks? Wie bewertet man irgendwann später einen Josh Allen zum Beispiel? Ne? Gab es jetzt Vergleiche zum Beispiel mit einem Philip Rivers, ne? Einem Matt Ryan und so, ne? Alles Quarterbacks, die eigentlich grandiose Karrieren hatten, aber es einfach nicht vorbeigeschafft haben an Tom Brady. Wie schauen wir denn irgendwann mal auf diese ganzen Quarterbacks, die jetzt in der AFC oder auch in der NFC rumlaufen, wenn dieser eine Ausnahmespieler, und das hat er auch in diesem Spiel wieder gezeigt, halt beim anderen Team ist und es gerade so scheint, dass sie mit ihm einfach nicht zu schlagen sind. Zumindest nicht in den Playoffs. Hm. Und ja, es wird spannend. Sie haben auch einige Free Agents auf jeden Fall. Kommen wir nachher beim Ausblick kurz noch drauf. Aber ja, es ist die Dynasty und jetzt müssen wir wieder an den Punkt kommen, finde ich, wo wir sagen müssen, okay, ihr müsst uns erstmal zeigen, dass ihr die Chiefs in der Postseason schlagen könnt und wer das nicht kann, der wird halt auch nie die Championship gewinnen.
Ja, und für die 49ers, um da auch noch schon mal ein, zwei Worte zu verlieren, fühlt es sich so ein bisschen an wie die Unvollendeten, ne? Also sie verlieren das zweite Mal in 4 Jahren im Super Bowl gegen die Chiefs, sind wieder lange in Führung, machen kritische Fehler von Playmakern, ja, also gab es so ein paar Dinge, die man in der Saison selten gesehen hat, ein Christian McCaffrey-Fumble, Strafen von Trent Williams beispielsweise, vor allem in der ersten Halbzeit. Ja, ordne da auch vielleicht mal in ein, zwei Sätzen mal deine Gedanken zur Niederlage vielleicht vor den Niners ein, bevor du sonst mal in einige Plays reingehen möchtest, wenn du das hast.
Ich bin ja vor dem Spiel auch schon davon ausgegangen, dass es ein knappes Spiel wird. Ich habe ja 17-13 für die Chiefs getippt. Am Ende gab es dann noch ein paar mehr Punkte. Es stand ja wirklich, das erste Viertel war ohne Punkte. Ich glaube, zur Halbzeit war es dann 10-3. Und dann gab es ja jetzt dann zum Ende hin dann wenigstens noch in den letzten Drives dann eben Field Goals, die da noch ein paar Punkte raufgepackt haben. Aber die Niners, ja, natürlich, dass Christian McCaffrey gleich im ersten Drive, der ja super gelaufen ist, fumbled, sehr ärgerlich. Und noch bitterer für die Niners ist, dass sie den einzigen Touchdown, den sie in diesem Spiel zugelassen haben, außer den Game-Winning-Touchdown, das war ja ein 16-Yard-Drive nach diesem, also wirklich sehr, sehr unglücklichen Muff-Punt. Ne? Mhm. Das war ja nicht dieser Klassiker, dass der Spieler, der den Ball fangen soll, dem das Ding durchs Körbchen rutscht, sondern der ist ja irgendwie an die Ferse eines Spielers gekommen. Ray McCloud hat noch versucht, das Unglück zu retten, konnte er nicht. Und einen Pass später stand Marcus Valdes-Scantling in der Endzone. Und das beschreibt ja auch irgendwie so ein Spiel, bei dem ich sagen muss, klar, Deebo Samuel war nachher angeschlagen. Das war sicherlich ein Faktor. Aber außer Christian McCaffrey konnte halt keiner der Playmaker der Niners offensiv was ausrichten. Ne? Er über dem Boden, ja, war es auch nicht so dolle, keine 4 Yards im Schnitt. Aber durch die Luft, ne, 8 von 8 für 80 Yards und ein Touchdown. Und dann war eher so ein Spieler wie Juwan Jennings noch auffällig, ne, der selbst einen Touchdown hatte und sogar einen Touchdown-Pass ja hatte bei diesem Trickplay. Und ich glaube, da lag das Problem der Niners, weil die Chiefs konnten sie zumindest dann spätestens in der Red Zone mehr stoppen. Ne? Die Chiefs waren 2 von 6. Und das ist der eine Touchdown, wie gesagt, das war dieser 16-Yard-Drive. Also was willst du da als Defense groß machen? Sie hatten die Interception eigentlich perfekt gleich nach Halbzeit. Ne? Guck mal, du gehst ja mit 10-3. Du hattest ja so ein bisschen das Gefühl, okay, die Chiefs scoren am Ende der ersten Halbzeit noch. Dann hätten sie ja diesen 14-Punkte-Swing gehabt. So, denn schaffen sie es erst, sie beim Field Goal zu halten. Die Chiefs kommen raus, erster Spielzug, Interception. Ne? Also, eigentlich war es da irgendwie auch. Und diese Diskussion über die Overtime, die Entscheidung, den Ball zu nehmen, werden die Niners, glaube ich, nicht nochmal tun. Ist einfach so. Und auch der geblockte PAT, finde ich, ist ein bisschen überflüssig, über den zu reden, weil wenn der halt reingegangen wäre, hätten die Chiefs dann am Ende das Field Goal genommen oder hätten sie die 4 Downs gespielt. Ne? Also das finde ich, da kann man eher über die Overtime diskutieren als über das. Im Endeffekt war es halt so, meiner Meinung nach, sowohl Quarterback Brock Purdy, der ein ordentliches Spiel hatte, aber keine außergewöhnlichen Szenen, war es eben genauso, dass außer Christian McCaffrey offensiv keiner einen riesen Impact hatte. Und das war ärgerlich für die Niners, weil defensiv haben sie eigentlich die Chiefs gut im Griff gehabt.
Ja. Ja, ich glaube, du hättest viel Geld damit verdient, wenn du gewettet hättest, dass ein Chris Conley, Ray McCloud, Kyle Juszczyk oder ein Juwan Jennings mehr Receiving Yards alle haben als ein George Kittle beispielsweise, ne, mit seinen 2 Catches für 4 Yards. Und das war halt auch meiner Meinung nach das Problem dann an diesem Tag, an diesem Abend, weil die Chiefs haben das strukturell wirklich so gespielt, dass sie die besten Waffen versucht haben rauszunehmen. Und das Spiel, auch wenn Brock Purdy kein schlechtes Spiel gemacht hat, da hast du recht, aber das Spiel schon versucht haben, in seine Hände zu legen. Der ganz große Unterschied hier war aber die Protection, sag ich mal. Ne? Also bei ganz vielen Plays, wo einige Playmaker mal einen Moment hatten im Backfield, also die Receiver von den 49ers, wo sie mal ein bisschen Separation kreiert haben, da war dann halt ein Chris Jones bei Brock Purdy, der dann den Ball wegwerfen musste oder einen ungenauen Wurf dann nehmen musste. Und das hat mich wieder sehr beeindruckt beim Playcalling auch von Spagnuolo, wie er seine Defense eingestellt hat. Ich erinnere mich da auch an den einen All-Out-Blitz, glaube ich, am Ende, wo die Chiefs dringend in Ballbesitz kommen mussten. Und diesen Situational Football, den sie da phasenweise gespielt haben, das hat mir wirklich sehr beeindruckt. Ja, sicherlich gibt es auch in der Defense bei den Chiefs, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, sicherlich noch ein, zwei Positionen, wo du upgraden kannst, beispielsweise ne, auf Edge vielleicht nochmal, was passiert mit Chris Jones das in der Offseason, das müssen wir dann auch sehen. Aber mit ihrem Personal haben sie doch schon das Beste draus gemacht, oder?
Definitiv.
In der ganzen Saison, wir reden ja jetzt nicht nur über den Super Bowl. Ja.
Definitiv, also ich glaube, die ganze Saison war die Storyline, dass diese Chiefs Defense dieses Team ja eben in dem Contender-Status hält, und wenn wir ehrlich sind, die Offense hat ihr komplettes Potenzial. Sie waren meiner Meinung nach nie Elite, aber ihr komplettes Potenzial erst in der Postseason ausgespielt und waren erst da in den entscheidenden Momenten dominant. Es war ja auch hier, guck mal, Travis Kelce ist auch ein super Beispiel. Ein Yard und ein Catch in Halbzeit 1. Beendet das Spiel aber mit 9 von 10 für 93. Also war in der zweiten Halbzeit dann, als es drauf ankommt, als die Chiefs mal wieder mit 10 oder mehr Punkten hinten lagen, wie in allen ihren 3 Super Bowl-Siegen, war er halt da. Auch Patrick Mahomes, ne, der für 66 Yards dann noch gelaufen ist, da eben dann die Momente kreiert. Und die Defense, zwar nur ein Sack, aber 11 Quarterback-Hits, was du gesagt hast, immer wieder brachen sie durch. Und Trent McDuffie, der hatte ja ein Monsterspiel, alleine 3 Pass-Deflections. Da muss man sagen, dass sie eben diese Play-Call, was du gerade geschildert hast mit dem All-Out-Blitz, den können sie ja auch nur spielen, weil ein Trent McDuffie, ein LeJarius Sneed da hinten ihre Plays gemacht haben und ihre Spieler halten konnten. Dementsprechend ja, war es im Endeffekt so eine, natürlich ist es immer eine Symbiose daraus, aber wir dürfen nicht vergessen, ne, waren es 3 Punkte, es war ein sehr, sehr enges Spiel, weil auch die Niners-Defense auch gut unterwegs war. Also sie hatten 3 Sacks, 7 Quarterback-Hits, alleine Nick Bosa mit 3 Stück. Also der hat da auch ordentlich rumgewildert im Backfield. Und sie hatten ja auch die Interception von Jair Brown. Also da waren sie ja auch da. Was für mich halt auffällig war, dann noch offensiv gesehen, und das hat, glaube ich, nachher in der zweiten Halbzeit dann auch so ein bisschen die Chiefs dann eben das zum Comeback gebracht. Das ist mir aufgefallen, die Third Downs, da waren die Niners gerade mal bei 3 von 12. Ja, sie hatten am Anfang sehr, sehr schnell sehr, sehr viele First Downs. Da brauchten sie meistens keine 3 Downs, um ein neues First Down zu kreieren. Aber die Chiefs halt 9 von 19. Ja, also die haben fast die Hälfte davon converted. Und die Niners kamen halt auch nicht in die Nähe zu scoren. Sie waren nur im ganzen Spiel, in den Endeffekt ja 75 Minuten, weil die Overtime wurde ja auch komplett ausgenutzt, waren sie nur 2-mal in der Red Zone. Die Chiefs ganze 6-mal, wie gesagt, wurden da gestoppt. Dafür hatten aber beide Teams dieses Mal Kicker, die on fire waren. Jake Moody 3 von 3, Harrison Butker 4 von 4. Beide haben dann jeweils im Super Bowl nochmal die Rekorde für das längste Field Goal eingestellt. Also die waren da, aber wie so oft ist im Super Bowl, es haben Kleinigkeiten entschieden. Und die Niners haben mal wieder 1 oder 2 Fehler zu viel gemacht, um das Ding nicht nach Hause zu bringen.
Ja, und wenn ich dann nochmal kurz an die Overtime denke, es gab ja auch einen 4. und 1 von den Chiefs. Das heißt, die 49ers, wenn sie da die Chiefs stoppen, wäre es der Super Bowl-Sieg gewesen. Ne? Da hat Patrick Mahomes die Beine in die Hand genommen. Ist dann auch schwer, das zu verteidigen. Aber das zeigt nochmal, wie dicht dann die 49ers wirklich dran waren, auch in der Overtime. Ja, auch das habe ich verfolgt die letzten Tage. Auch die Diskussion, war es richtig, den Ball zu nehmen oder nicht. Auf der anderen Seite denke ich mir, sie haben es einfach verpasst, den Touchdown dort zu machen, ne? Und dann potenziell ein Field Goal zu machen. Ich weiß nicht, ob du da eine andere Meinung zu hast. Für mich ist es halt schwierig, das zu beurteilen, weil wir haben ja noch kein Overtime-Spiel gesehen, wenn ich jetzt richtig bin, wo man hätte Erfahrung rausziehen können. Ne?
Nach diese den neuen Regeln noch nicht.
Genau, ne? Deswegen war es das erste Spiel. Und das ist auch eine Geschichte, wo jetzt Teams dann natürlich drauf gucken und sich vielleicht im Folgenden dafür entscheiden werden, den Ball zu deferren. Ne? Also das davon können wir wahrscheinlich ausgehen, so wie es ja auch die Teams in der regulären Spielzeit meistens zu Beginn des Coin-Tosses machen, um einfach zu, ja, reagieren zu können.
Ja, der große Unterschied ist ja, dass du das Spiel, wenn du den Ball nimmst, im Gegensatz zur Regular Season nicht gewinnen kannst. So. Selbst wenn die Niners einen Touchdown erzielen, kriegen die Chiefs ja noch ihre Chance. Und hier liegt halt das Problem. Und irgendwo auch, weshalb man die Niners auch kritisieren kann. Ich meine, Kyle Shanahan hat in der Pressekonferenz gesagt, ja, und mir ging es darum, dass wir dann bei der dritten Possession den Ball haben. Ja gut, ist das denn wirklich der große Vorteil? Weil du stehst halt unter Druck. Du kannst nicht alle vier Downs spielen. Und das ist hier der große Unterschied. Mhm. Du musst vorlegen. Das heißt, in dem Falle haben sie es zumindest zu einem Field Goal geschafft. Das heißt, die Chiefs wissen ab dem Zeitpunkt, okay, wir brauchen mindestens 3 Punkte. Das heißt, egal was jetzt kommt, jede Serie wird auf 4 Downs ausgelegt. Das ist natürlich ein klarer Vorteil. Mhm. Weil selbst bei 3. und 12, irgendwie, wenn du dich da rein manövrierst, kannst du irgendwie versuchen, vielleicht 7 bis 8 Yards zu machen, um ein leichteres Fourth Down zu haben. Und schon erhöhen sich deine Chancen wieder. Und deswegen ist es für mich, und so kam es halt auch so ein bisschen rüber, wenn man die Berichte hört, ja, schon ein klarer Fehler in der Vorbereitung der Niners, weil du hast bin ich überzeugt, nach den neuen Regeln hast du keinen Vorteil, wenn du zuerst den Ball bekommst. Da selbst wenn du es in die Endzone schaffst, dein Gegner zumindest alle 4 Downs immer spielen wird. Das ist einfach so. Und dementsprechend hätten sie sich dafür entscheiden sollen, den Ball nicht zu nehmen. Haben sie nicht getan. Werden sie sicherlich, wenn es nochmal dazu kommt, nicht tun. Schwierig, aber es ist halt auch immer so, ey, es ist der Super Bowl. Es ist auch zum ersten Mal für alle Beteiligten dort. Vielleicht haben sie drüber gesprochen, vielleicht haben sie auch nicht so richtig drüber gesprochen. Es ist einfach ein bitterer Fehler. Es ist aber jetzt auch, wenn wir hier sitzen, wieder so ein hätte, wäre, wenn.
Ja, eben, genau.
Ne? Mhm. So, und dementsprechend, sie hätten vorbereitet sein müssen. Als Fan der Niners würde es mich extrem ärgern, weil sie sich selber eines Vorteils beraubt haben. Auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, die Chiefs mussten über einen Fourth Down gehen, auch wenn es nur 1 Yard war. Aber sie hätten ja Möglichkeiten gehabt, um sie zu stoppen. Dementsprechend ist, wie es ist. Ja.
Hast du sonst noch ein paar Zahlen oder Stats mitgebracht? Sonst würde ich gerne noch mal kurz deine Meinung zur Halftime-Show hören. Einfach mal so out of the box. Wie fandst du Usher?
Ja, wenn's das Worldfeed irgendwann mal hinbekommt, den Ton in den ersten 5 Minuten auch hinzubekommen. Also das Ende fand ich cool. Da konnte man auch mal mitgehen. Schön ein paar alte Banger. Aber ja, es fuckt einen halt am Anfang total ab, wenn von ungefähr 12 bis 15 Minuten Auftritt mindestens ein Drittel im Ton komplett weg ist irgendwo. Und dann, ja, ob der da rumdanzt, ob der sich auszieht, ob er mit Alicia Keys nochmal am Klavier ein bisschen rumklimpert, das ist mir dann im Endeffekt halt auch egal. So, dementsprechend ist es halt einfach immer nervig, dass das Worldfeed das nie gefixt bekommt.
Ja. 10er darauf, dass Taylor Swift nächstes Jahr die Halftime-Show macht?
Na, kommt drauf an, ob die Chiefs im Super Bowl sind, oder? Na gut, keine Ahnung, das weiß man ja nicht. Das kommt ja immer schon relativ früh raus, aber puh. Ja. Sie wird irgendwann wird sie auf jeden Fall die Halbzeitshow machen, logischerweise, aber ich glaube, noch macht die, glaube ich, 10 Jahre oder so, bis sie das mal macht.
Gut, das war dann auch unser Taylor Swift-Anteil hier im Podcast. Ich würde da auch ganz schnell wieder weggehen. Ja, ich gucke hier gerade nochmal auf meine Notizen. Du hast eigentlich alles gesagt, was ich hier auch noch so habe. Ja, unglaublich. Lass uns sonst gerne nochmal, du hast bestimmt auch nochmal die Free Agent nachher mitgebracht, wenn du nichts weiter auf deinem Zettel hast. Sag doch nochmal, wo gehen die Niners und die Chiefs jetzt, oder mit welchem Gefühl, sag ich mal, außerhalb des Sieges oder der Niederlage, gehen sie denn in die Offseason, was die Spieler angeht, was das Personal angeht?
Ja, die Niners, fangen wir mal mit den Verlierern an, da schaut man ja eher drauf. Da sieht es eigentlich ganz gut aus. Sie liegen zwar nur knapp 600.000 über dem Cap zurzeit, aber logischerweise Brock Purdy ja immer noch auf seinem Rookie-Deal, dementsprechend sehr billig. Die ganzen Playmaker, zwar mit großen Cap-Hits wie Trent Williams, der über 30 Millionen da einnimmt, aber sie haben halt eben, sie haben meiner Meinung nach nicht einen einzigen kritischen Free Agent. Ne? Randy Gregory ist schon so mit der größte, Chase Young, den sie ja zur Trade-Deadline noch geholt haben. Ja, dann hat man Javon Kinlaw, Tishon Gibson, John Feliciano, Ray McCloud, Juwan Jennings. Ne? Für mich alles Spieler, die ersetzbar sind, keine klaren Starter, dementsprechend bei den Niners. Die Niners werden wieder eines der heißesten Teams in der NFC sein. Davon müssen wir ausgehen. Also da wird sich, glaube ich, personell nicht viel verändern. Vielleicht wird der ein oder andere Vertrag umstrukturiert, damit man sich noch einen Spieler reinholen kann. Aber da dürfte eigentlich nichts passieren. Und bei den Chiefs, ja, da kickt der Patrick Mahomes-Vertrag halt mit über 50 Millionen Capit rein. Ja, und dann ist es eigentlich so, dass sie ja schon, sie haben schon ein paar Free Agents, ne? Sie liegen zwar auch 22 Millionen über dem Cap, aber Chris Jones ist hier halt das Zünglein an der Waage. Letztes Jahr hat er ja den Franchise-Tag bekommen, dann hat er diesen Einjahresdeal unterschrieben. Er hat sicherlich weiter Argumente dafür gesammelt, wieder bezahlt zu werden. Ob es die Chiefs machen, das bleibt abzuwarten. Bei den anderen Spielern wie Mike Edwards, Drew Tranquil, Donovan Smith, Derek Nnadi, Jerick McKinnon, Legarius Sneed, Michael Danner, auch ein Tommy Townsend. Ich glaube, da hängt das immer von den Spielern an, ob die zurückkommen wollen. Ne? Weil da wird es keine großen Deals geben. Da wird es wieder ein Jahres- oder maximal 2 Jahres-Deals geben zu relativ günstigen Konditionen. Chiefs haben den Cap. Wie gesagt, Chris Jones ist hier das Zünglein an der Waage. Und gerade für die Defense gesehen, du hast es gerade angesprochen, auf Defensive End. Ja, und George Kalaftis hat auch Plays gemacht, aber sicherlich noch nicht der dominante Pass-Rusher. Und ohne Chris Jones sicherlich dann auch nicht mehr so. Wird das sehr, sehr spannend und würde einen riesen Impact haben auf die Chiefs.
Ja, ich denke auch, dass sie da wieder in der Free Agency oder im Draft diese Positionsgruppe adressieren werden. Ja, ne, Felix Anudike-Uzomah hatte jetzt auch nicht den riesen Impact in seinem Rookie-Jahr. Charles Omenu hatte sich ja leider das, was das Kreuzband oder die Halle-Szene? Ich glaube, das Kreuzband gerissen. Ne? Also upfront müssen sie natürlich auch gucken, dass sie sich da vielleicht noch weiter verstärken. Aber ja, vor allem mit Steve Spagnuolo, der einer der besten Defensive Coordinators der letzten Jahre ist. Oder zumindest, wenn man das so sagen möchte, diese Chiefs Defense in diesem Jahr nochmal auf einem anderen Level gehoben hat, weil vorher war, also das ist ja auch die beste Defense, die Patrick Mahomes gesehen hat, seitdem er bei den Chiefs ist. Ne? Also so könnte man das, glaube ich, ausdrücken. Von daher, ja, auch da müssen wir uns, glaube ich, wie jedes Jahr wenig Sorgen machen, dass die Chiefs nicht weit kommen in der AFC. Also mal schauen, ob wir vielleicht dieses Matchup, ja, ob sich das in den nächsten Jahren, ob wir das nochmal irgendwann im Super Bowl sehen. In 2 Jahren wäre es dann ja tatsächlich ein Heimspiel in Santa Clara, der nächste Super Bowl in New Orleans und dann im Levi's Stadium. Also mal gucken, ob es dann vielleicht ein Heimspiel gibt. Okay, hast du noch was zu dem Spiel? Nee. Ansonsten würde ich sagen, können wir ganz langsam rübergehen und wollen mit euch nochmal final in unserer letzten Folge hier vor der Pause nochmal auf die Saison der Vikings und der Eagles blicken, um hier auch nochmal so einen Abschluss zu machen, haben das wieder so ein bisschen in ein paar Kategorien eingepackt hier, wollen nochmal den Saisonverlauf uns so ein bisschen angucken, auf ein paar Stats blicken, auch hier die Free Agents, wichtiger Punkt, wer könnte oder welche Spieler könnten unsere Teams verlassen, gucken nochmal auf den Staff, ne, auf die Coaches, die dann ja, entweder geblieben sind oder neu dazugekommen sind und wollen einen kleinen Ausblick nochmal wagen. ja, was unserer Meinung stand hier im Februar dann nächstes Jahr oder in der nächsten Saison möglich ist.
Und, am Valentinstag.
Ne, heute am, genau, 14. am St. Valentine's Day. Und lass uns mal mit meinen Vikings anfangen, Erik. Wir hatten das Thema ja hier und da auch schon mal gehabt, aber ja, inzwischen sind ja ein paar Wochen auch seitdem aus, dass man das nicht in die Playoffs geschaffen hat, ja auch ins Land gegangen. Und ja, ich hatte da auch genug Zeit, das Ganze mal ein bisschen nüchterner zu betrachten. Und ja, muss halt trotzdem, wenn ich sonst erstmal anfangen kann, sagen, man hat wirklich versucht, sich nach der Verletzung von Kirk Cousins irgendwie durchzukämpfen, durchzubeißen. Und es sah ja auch sehr, sehr lange gut aus, wenn ich nochmal mir hier den Schedule angucke. Ne? Man lag in Woche 10, 6 und 4 und verliert dann leider 6 der letzten 7 Spiele mit dieser ja völlig wilden Quarterback-Position, wo man ja alles probiert hat. Eine Woche war Josh Dobbs MVP der Liga, dann ging da gar nichts mehr, dann kam Nick Mullins rein, Jaren Hall, den du ja auch hier und da mal gefordert hast, hat sich gleich in seinem ersten Spiel gegen die Falcons eine Concussion zugezogen, musste dann raus. Um das Ganze hier am Anfang von mir mal ein bisschen kurz zu machen, ich glaube, die Saison der Vikings, die große Überschrift waren hier einfach Verletzungen, weil neben Kirk Cousins war ja auch Justin Jefferson lange raus, später hat sich noch TJ Hawkinson das Kreuzband gerissen, Marcus Davenport ist lange ausgefallen, also long story short. Ich glaube, viel mehr war leider nicht drin dann.
Das trifft es, glaube ich, ganz gut, weil irgendwie ist es schon super bitter gelaufen für die Vikings. Du hast es angesprochen, 7-10 sind sie gegangen, Platz 3 ist das in der NFC North. Und wenn wir uns den Start in die Saison angucken, 1-4, und da war gerade mal ein Sieg gegen die Panthers dabei. Aber dann kam auf einmal dieser 5-Siege-Stretch, wo man ja auch die Niners zu Hause geschlagen hat, man hat die Packers auswärts geschlagen. Ja, dieses Packers-Spiel, das war dann irgendwo auch ja der Sargnagel, weil dort eben sich Kirk Cousins die Achillessehne gerissen hat. Trotzdem konnte man sich dann ja noch ganz gut halten. Dann diese knappen Niederlagen gegen Denver, dieses wilde Spiel gegen Chicago, wo man keinen Touchdown zulässt, aber trotzdem verliert dann eine Woche später 3-0 gegen die Raiders. Ne? Also dann war man irgendwie wieder drin, um dann halt in Overtime in Cincinnati zu verlieren. Und das hat dann im Endeffekt die Saison gekostet. Und wenn wir mal schauen, in der Zeit, also die Vikings haben ja wirklich eine wilde Entwicklung durchgemacht. Offensiv ist man ja super heiß gestartet. Also Kirk Cousins, versteht mich nicht falsch, aber statistisch gesehen war der hier auf MVP-Niveau unterwegs. Mhm. Er hatte 8 Spiele, da hatte er eine Completion Percentage von 69,5%, hat von insgesamt am Ende standen knapp 4.300 Yards, 4.400 Yards im Passing Game.
2.400, ne? Also nicht 4.000, also...
Nee, also insgesamt.
Insgesamt
mhm. Total hatten die Vikings nachher ungefähr 4.400 Yards im Passing. Er hatte davon 2.331. 18 Touchdowns zu 5 Interceptions. Also Captain Kirk war komplett on fire. Zu dem Zeitpunkt war es aber ja zum Beispiel die Defense noch gar nicht. Mhm. Die ja am Ende einen riesen Turnaround geschafft hat und unter Brian Flores in der zweiten Saisonhälfte ja komplett aufgeblüht ist. Aber gut, bleiben wir erstmal bei der Offense. Ich finde die Offense halt super schwer zu bewerten. Du hast es angesprochen, Josh Dobbs, Nick Mullins, Jaren Hall, wir haben sie alle gesehen. EPA Platz 18 ist natürlich nicht so der Knaller. Auch die Punkteausbeute Platz 22. Natürlich, aber trotzdem hat man ja irgendwo den Ball bewegt. Zwar nicht über den Boden, da war man mal wieder sehr schwach, aber durch die Luft lief das richtig gut. Aber was halt einfach ein Problem war, das war ein Turnover, ne? Also ja. 34 Turnover in 17 Spielen, das ist eine Hausnummer. 19 Interceptions, 15 Fumbles. Also wenn du pro Spiel 2 Turnover hast, dann wird es halt einfach schwer in dieser
Liga. Genau. Das war ja auch der Eye-Test, nachdem wir ja immer die Spiele analysiert haben, dass ja gefühlt in jedem Spiel die Vikings das Turnover-Battle verloren haben. Ne, wenn man sich jetzt mal die Saison hier am Ende betrachtet, das ist unglaublich und da muss natürlich dran gestellt werden. Ich gehe hier auch nochmal so ein bisschen rein in ein paar Stats, weil trotzdem habe ich ein paar Lichtblicke nochmal mitgebracht für euch da draußen. Und das muss man auch sagen, also selbst unter den Quarterbacks, die dann später gespielt haben, das Waffenarsenal, wenn es fit war, das ist wahrscheinlich mindestens Top 8 in der Liga, vielleicht sogar besser. Man hat einen Justin Jefferson, der trotzdem 1000 Yards in 10 Spielen gemacht hat. Rookie Receiver darf man auch immer nicht unterschätzen. Jordan Addison hat 911 Yards gefangen und 10 Touchdowns gemacht. Ich glaube,
auch über 100 Targets, ne?
Genau, also eine richtig wichtige Rolle in der ersten Saison. Ich hoffe, dass sich TJ Hockenson schnell von seinem Kreuzbandriss erholen wird. Ich gehe schon davon aus, dass er die ersten Spiele in der neuen Saison verpassen wird, weil ich glaube, der Kreuz, sie war im Dezember oder früher Januar. Ich kann mich gar nicht dran erinnern.
KJ, das war, glaube ich, direkt nach dem letzten Spiel irgendwie, ne?
Genau. Ja, so ein paar Komplementärrollen mit KJ Osborne und Brandon Powell, alles okay. Du hast es eben aber schon angesprochen. Need, den man auf jeden Fall in der Free Agency attackieren muss. Und da sind ein paar gute auf dem Markt, das ist Nummer 1 Running Back, weil ja, ein Alex Madison war es nicht, das muss man so ehrlich sagen. Ty Chandler hatte Momente, aber war noch zu inkonstant. Ja, und Dwayne McBride haben wir leider ja gar nicht gesehen, der hat ja zwar einen Future Contract unterschrieben, aber ansonsten war es dünn auf Running Back und das ist neben einigen anderen Positionen, zu denen wir später noch kommen, schon auch in der Offseason dann ein großer Need, das vielleicht von der Offense hier nochmal die Stats, die ich mitgebracht habe. Kannst ja gerne nochmal mit einsteigen oder nochmal zur Defense rübergehen, wenn du möchtest.
Ein kleiner Sneak oder eine Sneak Preview so auf unsere Free Agency Watch, weil du sprichst es an, der Running Back Markt in der Free Agency wird crazy. Mhm. Dafür wird, glaube ich, die Draft-Klasse nicht ganz so lecker dieses Jahr. Und man muss ganz klar sagen, nach dem Abgang von Dalvin Cook, Alexander Madison, er war zwar der Leader mit 180 Carries, aber gerade mal 700 Yards. Und er hatte keinen einzigen Touchdown über den Boden.
Ja.
Dafür aber 3 Fumbles. Und generell, das ist, sie hatten ja nur 7 Touchdowns über den Boden. Das ist Platz 30. Und das spielt dann auch so ein bisschen mit rein in ein letztes großes Problem, was die Offense hatte, die Red Zone. Platz 28. Nicht mal jeder zweite Red Zone Trip war ein Touchdown. Das liegt natürlich auch daran, dass du mal wieder in Short Yardage Situation das Ding nicht in die Endzone gepoundet hast. Trotz dessen, du hast ihn jetzt gerade nicht angesprochen, glaube ich. Ty Chandler war schon ein kleiner Lichtblick. 102 Carries für 461 Yards und 3 Touchdowns und hat wenigstens nicht ein einziges Mal den Ball verloren. Hatte da sicherere Hände. Ich glaube, da kann man vielleicht drauf aufbauen, aber er ist hundertprozentig ein ganz, ganz klarer offensiver Need der Vikings, weil wenn wir dann nochmal auf keine Skill-Positionen, die zumindest keine Stats hervorbringt, wenn wir auf die Offensive Line gucken, da muss man ja ganz klar sagen, im Gegensatz zum Vorjahr, hat man hier ein klares Improvement gesehen. Also man hat ein tolles Tackle-Duo, was auch nächstes Jahr wieder da sein wird. Und Inside auf der Guard-Position mit Dalton Reisner, der zwar Free Agent wird, aber da hat man sich in-Season jemand ins Haus geholt. Und dann schauen wir mal, vielleicht kann man da noch upgraden, aber die hat sich definitiv zum Vorjahr stabilisiert gehabt.
Ja. Ed Ingram und Garrett Bradbury vor allem haben sich gesteigert. Und das sagen ja auch viele Experten. Inside, wenn du da vielleicht nur solide bist, aber gut bis Elite auf den Tackle-Positionen bist, dann ist das, glaube ich, ein wichtiger Punkt in der O-Line und das hatte Minnesota dieses Jahr. Defense, sonst gerne.
Bevor wir zu Defense kommen, Greg Joseph müssen wir ansprechen.
Ja, klar.
Er war zwar innerhalb der 40 perfekt, aber über 40, 7 von 13. Er hatte halt wieder 6 Fehlschüsse und eigentlich brauchst du ja einen Kicker dafür, dass er über 40 Yards trifft. Ja. Weil diese Chip-Shots, das sind ja im Endeffekt dann nur, wenn Red Zone Drives dann in die Hose gegangen sind durch einen Sack oder so. Oder die Defense mal ein geiles Play gemacht hat oder so. Wenn man lange Third Downs oder Fourth Downs dann nicht converten kann. Oder wenn man Fourth Down nicht converten kann, logischerweise nicht. Aber du willst ja eigentlich einen Kicker, der aus über 40 Yards Money ist. Und das ist er nicht. Bin ich auch mal gespannt, wie es da ausschaut. Aber komm, lass uns zur Defense gehen. EPA Platz 17, nachdem sie am Anfang ja wirklich einen schweren Stand hatten, das muss man sagen. Und ich werfe das jetzt mal so in den Raum, du darfst das gerne aufnehmen. Zum Ende der Saison, fand ich, waren die Vikings schon eine Top-10-Defense.
Ja, kann man sicherlich so stehen lassen. die ganz große Frage ist halt, wie es nächste Saison weitergeht, weil man hat kritische Free Agents, kommen wir gleich noch zu. Und man muss natürlich auch abwarten, wie vor allem das Alter bei einigen Spielern so langsam niederschlägt. Ne? Harrison Smith wird älter. Auch Spieler wie Harrison Phillips, Defensive Tackle, oder Daniel Hunter, wenn man ihn signen kann, muss man mal sehen. Also da bin ich sehr gespannt. Kann Ivan Pace nochmal so eine Saison spielen oder kommt der Sophomore-Slump bei einem Rookie? Ne? Das heißt, tolle Rookie-Saison gespielt, aber dann ne, kann er seine Form bestätigen. Auch das, das muss man dann sehen. Was mir wirklich sehr gefallen hat und ich mag diese Spielweise in der Defense einfach mehr, ist dieses Blitzing und dieses Aggressivere als dieses Passive, was vorher unter Ed Donatell war. Ne? Es war ja, wie gesagt, eine komplette 180-Grad-Drehung und ich will nicht sagen, dass mich die Defense in der Saison begeistert hat, aber sie hat mich erfreut. Also ich glaube, so würde ich das vielleicht zusammenfassen als Fan. Ja.
Es war meiner Meinung nach einfach erfrischend zu sehen, dass es eine Entwicklung gab. Also am Anfang der Saison muss man ja schon sagen, boah, da war schon ein bisschen viel Zähneknirschen und sie haben auch ein gewisses Päckchen auch immer mitgetragen. Also sie konnten den Pass zwar vernünftig verteidigen, waren da pro Pass Platz 16, aber haben trotzdem ordentlich was an Yards zugelassen, weil halt auch viel gegen die Vikings geworfen wurde. Und Third Downs Platz 26, bei Fourth Down war man sogar das schlechteste Team, hat man 72% aller Fourth Downs zugelassen. Ja, zumindest in der Red Zone konnte man den Gegner stoppen. Du hast es aber angesprochen, 43 Sacks. Klar war da Daniel Hunter mit seinen 16,5 ordentlich unterwegs. Und was noch bitterer ist, ist nicht nur er wird Free Agent, sondern auch ein DJ Wonnum, der ordentlich Krawall gemacht hat mit 8 Sacks, 15 Quarterback-Hits und auch einen Fumble-Sack hatte. Der wird ja auch Free Agent, also up front stehst du jetzt eigentlich ohne einen etablierten Pass-Rusher da. Wird super spannend zu sehen sein. Was halt super viel Spaß gemacht hat am Ende der Saison war, dass die Spieler selber irgendwann dieses System Brian Flores verstanden haben. Also du hast Spieler auf verschiedensten Positionen rumfliegen sehen. Wenn wir uns einfach das Safety-Trio angucken aus Cameron Bynum, Josh Metellus und Harrison Smith, alle mit mehreren Sacks, mehreren Quarterback-Hits und so weiter. Die sind ja wirklich, da haben alle Positionen gespielt. Es gab ja auch am Ende der Saison mal diese geile Einblendung von Josh Metellus, dass er wirklich in der Defense jede Position schon mal bekleidet hatte. Das hat einfach Spaß gemacht. Und wenn Byron Murphy es schafft, 17 Spiele zu machen, dann war er ein super Free Agency Signing letztes Jahr, weil er hat seine Fähigkeiten gezeigt mit 3 Interceptions und 13 Pass Deflections. Also da ist er richtig gut unterwegs. Also ein gewisses Gerüst haben sie im Backfield auf jeden Fall, aber meiner Meinung nach natürlich, wenn wir gleich auf den Ausblick schauen, paar kritische Fragen zu beantworten und eben zu schauen, ob die Spieler, die sie, ja, du hast es gesagt, Ivan Pace und so weiter, ob die das weiterhin das Niveau halten können und natürlich, wenn neue Spieler reinkommen, ob die dann auch so schnell diese Brian Flores-Schule verinnerlichen können.
Ja, wir haben ja schon einige Namen jetzt angedeutet, die Free Agents werden. Da können wir ja nochmal ganz kurz die Liste einmal abarbeiten, wenn du möchtest. Ne? Also wie gesagt, die größten Namen natürlich Kirk Cousins, Daniel Hunter, Jordan Hicks, Dalton Reisner, um hier mal ein paar Starter zu nennen, DJ Wonnum. Ja, auch wie gesagt, die Komplementär-Receiver Brandon Powell und KJ Osborne hatte ich schon erwähnt, werden Free Agents. Ja, gibt noch so ein paar andere, die man vielleicht erwähnen könnte, die aber mehr Backup-Rollen haben. Wen habe ich hier? Ja, auch Josh Dobbs natürlich, ne, auf Quarterback. Also, das muss man sehen. Greg Joseph, ne, selbst wird auch Free Agent. Hast du noch irgendwie mitgebracht?
Ja, eigentlich also gefühlt die komplette Backup-Garde, ne? Austin Schlottmann, David Quessenberry, Oli Udo, Chris Reed, Cam Akers, Johnny Munt, Anthony Barr, auch ein Blake Brendel.
Die ganze Backup-O-Line ist komplett Free Agency.
Troy Dye, Theo Jackson, also da können wir viele Namen reinwerfen. Aber wir müssen uns natürlich auf die kritischen Positionen müssen wir schauen. Also die Vikings sind Stand jetzt 28 Millionen über dem Cap. Klingt nach einer großen Nummer, wir dürfen aber nicht vergessen, sie haben Stand heute keinen Quarterback unter Vertrag. Dementsprechend könnte da natürlich ein ordentlicher Cap-Hit kommen. Wir haben die beiden Harrisons, Harrison Smith und Harrison Phillips. Das sind halt tatsächlich zwei klare Cut-Kandidaten. Man würde sich bei einem Cut von beiden 18 Millionen gegen den Cap sparen. Also ja, da wird es spannend zu sehen sein. Aber man kann immer schauen, wie man es zumindest defensiv sieht. Natürlich ist der Quarterback offensiv die wichtigste Position, aber auch gerade defensiv, ne? Ich habe es gerade gesagt mit Daniel Hunter und DJ Wonnum. Muss man halt auch eine Premium-Position irgendwie wieder besetzen. Also da muss im Front Office schon viel gearbeitet werden. Aber das ist ein Punkt, bei dem ich sagen muss, ja, drittes Jahr für Kwesi Adofo-Mensa, für Kevin O'Connell und Draftpick Nummer 11. Die Vikings haben viel Arbeit vor sich, aber es wird spannend.
Ja. Eine Sache können wir kurz machen. Der Coaching-Staff bleibt Stand heute gleich. Wes Phillips zusammen, also ist der nominelle OC, ne? Der Playcaller ist Kevin O'Connell. Matt Daniels bleibt der Special-Teams-Coordinator, Brian Flores der DC. Und ja, da habe ich das hier auch stehen als nächstes, ganz kurzen Draft-Ausblick, wenn man so will. Und die Needs, die ich mir hier nochmal rausgeschrieben habe, ne? Man hat seinen eigenen First- und Second-Rounder, hat dann zwei Viertrunden-Picks, weil man keinen Drittrunden-Pick hat. Ich glaube, das war noch im Zuge des TJ Hawkinson-Trades, wenn ich jetzt richtig bin. Hat er noch zwei Picks in Runde 5 und zwei in Runde 6. Und ja, es gibt zwei Riesen-Needs, wenn man jetzt das vor der Free Agency betrachtet. Das ist Quarterback und das ist Edge. Das sind die größten Needs, über die wir nicht sprechen müssen. Und dann sind für mich noch drei weitere, die ich mir hier mal rausgeschrieben habe, die, ja, du glaube ich, schon in der Free Agency und auch in den späteren Runden im Draft finden wirst. Ich habe da das Linebacker-Level noch aufgeschrieben und den Running Back. Ne? Also ich habe hier noch Fragezeichen bei Safety gemacht, falls man sich von Harrison Smith oder so weit oder so trennen müsste. Aber das sind so die Positionen, das habt ihr ja hier auch in unserer Analyse schon so ein bisschen rausgehört, wo die Vikings hingehen werden. Kurze Frage, bevor du einsteigst. Dein Bauchgefühl heute, was denkst du, was machen die Vikings auf Quarterback? Free Agency oder Draft? Oder wolltest du mir die gleiche Frage stellen?
Ich wollte dir genau die gleiche Frage zum Abschluss stellen. Und weil es dein Team ist, wollte ich die Frage eigentlich an dich abgeben. Um das sozusagen zum Abschluss zu bringen, das Segment, ich finde es super schwierig. Also ich glaube, sie sollten definitiv nach dem, was Kirk Cousins letzte Saison gezeigt hat, mit ihm sprechen, schauen, wie sein Markt ist. Die Vikings sind der erste Ansprechpartner. Sie haben den Vorteil, dass sie mit Kirk sprechen können. Aber es gibt ja auch schon den ein oder anderen Bericht, ne? Er wird heiß umworben sein. Also dafür.
Er ist der beste Quarterback im Free Agency Markt.
Also richtig.
Und da gibt es nicht viele gute. Und ich würde jetzt mal fast behaupten, 8, 9, 10 Teams sind Quarterback needy.
Also. Ja, und er ist jetzt lang genug in der Liga dabei und legt halt weiterhin gute Zahlen. Ich finde es super schwer zu predikten. Also sollten die Vikings keinen etablierten Quarterback bekommen, sei es Kirk Cousins oder jemand anderes, dann gehe ich stark davon aus, dass man im Draft was machen wird oder sich zumindest von allen Veteranen trennen wird, in irgendeiner Art und Weise, um sich noch mehr Capspace aufzubauen. Aber ich glaube, diese Entscheidung, das müssen wir in der Free Agency abwarten, Stand jetzt würde ich sagen, die Vikings sehen sich selber immer noch dabei, zumindest ein Wildcard-Team zu sein. Und solange sich Teams mit ihrem Kader so sehen, ist es schwer, das aufzubrechen.
Guter Punkt, gebe ich dir völlig recht. Aber ich gebe dir mal zum Abschluss hier meine Bold Prediction, was ich denke.
Ja.
Ich glaube, Kirk Cousins geht zurück nach Washington. Die Vikings picken mit ihrem ersten Pick, gehen auf Edge und wählen in Runde 2 einen Michael Penix oder einen Bo Nix.
Ah, das verstehe ich zum Beispiel nicht, wo diese Washington-Rumors herkommen. Also, die ist ja jetzt sogar Betting-Favorite in Vegas.
Ja, habe ich auch gelesen.
Also,
ich habe es mir aber schon vor
gut, dem Dings ja, ich glaube dir das, aber ich kann das irgendwie so gar nicht teilen, keine Ahnung. Aber gut, wir werden es sehen. Es wird spannend. Ja, echt crazy Situation in 3 Wochen. Oder vielleicht in 4 Wochen werden wir viel mehr darüber wissen bei den Vikings.
Ganz kurz, um das jetzt nochmal final abzuschließen. Glaubst du, dass Kirk Cousins einer der ersten Free Agents auf dem Markt sein wird, die dann wo auch immer über die Ladentheke gehen? Also glaubst du, dass es da schnelle Entscheidungen geben wird?
Nein, ich glaube nicht, dass es eine schnelle Entscheidung geben wird, weil er sehr viele Interessenten haben wird. und es vielleicht sogar ein Wettbieten gibt irgendwo, aber Kirk ja auch schon angedeutet hat, dass er es nicht geldabhängig macht. Wer weiß. Da ist natürlich Washington ein gewisser Softspot, das hat man ja auch, oder weiß man bei Kirk, aber...
Das Team, was ihn ja damals gedraftet hat, ne? Wer weiß. Gut, lass uns mal die Vikings abschließen. Wir wollten auch nicht mehr als 20, 25 Minuten pro Team hier diskutieren. Und ich möchte mit dir auch nochmal über deine Eagles sprechen, Erik. Auch da lohnt sich auf jeden Fall nochmal ein Recap, nachdem jetzt auch bei dir einige Wochen nach dem Playoff aus ins Land gegangen sind. Und wir können ja auch wieder mal als erstes nochmal ganz kurz blicken, wie ist die Saison überhaupt verlaufen, ne? Wie sind die Eagles gestartet? Wie ist es zu Ende gegangen? Und da gibt es ja eine ganz klare Aussagekraft, wenn man sich das hier nochmal anguckt. Der erste Teil meines Sheets, meiner Notizen, ist komplett grün. Das sind die Siege gewesen. Man ist 10 und 1 gestartet. 5 und 0 ja auch unter anderem.
6 und 0 sogar.
5 und 1 war es. Es war ja die Niederlage bei den
Jets. Ach, in Woche 6 waren die Jets, okay. Ja. Ich bin mir richtig in Erinnerung.
Genau. Und dann gab es 5 Niederlagen in den letzten 6 Spielen. Man hat sich gerade so in die Playoffs gewirkt und da war dann auch bald Schluss. Es wirkte wie so ein kompletter Bruch innerhalb der Saison. Also ich finde so, wenn du, oder als die Eagles so 6 und 1 oder 7 und 1 standen, das war nicht der hübscheste Football, den die Eagles gespielt haben, gar keine Frage. Da gab es schon dominantere Teams, aber hattest du das Gefühl, dass das so in die Grütze gehen kann? Ich zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt nicht, oder?
Auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt. Also wir brauchen ja nicht drüber diskutieren. Ein 10-1-Start. Sicherlich nicht so dominant wie letztes Jahr. Aufgrund der Defense vor allem. Weil ich habe mich auch dabei ertappt, als ich mir jetzt nochmal die Stats angeguckt habe. Das sah offensiv ja gar nicht so schlecht aus. Und wir haben es gerade angesprochen, es gab einen Stinker in diesen 11 Spielen, das war der gegen die Jets. Okay, das kann ja mal vorkommen in 11 Spielen. Wir dürfen ja aber nicht vergessen, man hat die Dolphins zu Hause geschlagen, man hat die Cowboys zu Hause geschlagen, man hat bei den Chiefs gewonnen und hat diesen O-Time-Thriller gegen die Bills gewonnen. Da sicherlich nicht alles sexy und irgendwo mega krass und sicherlich haben die Gegner auch Fehler gemacht. Aber die Eagles haben diese kritischen Spiele alle gewonnen. So, und dann kam diese Klatsche gegen die Niners. Und da haben alle gesagt, ja, war jetzt endlich mal Zeit, dass sie mal mit 20 Pluspunkten verlieren und so. Und da habe ich ja auch gesagt, okay, jetzt hat man einmal die Quittung dafür bekommen, hatte sich angedeutet, es war ein sehr, sehr starkes Team in Philadelphia und gut ist. Und das war der komplette Bruch. Es gab ja dann gleich die nächste Klatsche in Dallas und dann die Niederlage gegen die Drew Lock Seahawks. Und dann war man halt eigentlich war ab da an die Saison vorbei. Klar, man konnte nochmal die Giants schlagen, ja, dann zu Hause gegen Arizona verloren. Das war der absolute Tiefpunkt und Bruch, wie du es beschrieben hast, ist, glaube ich, das Beste, wie man es sagen kann. Also man war, also nicht nur die Spieler selber, die dann deutlich frustriert, nicht nur in ihren Aussagen, sondern auch in ihrer Körpersprache waren. Ein Auftritt in Tampa Bay im Wildcard-Game, der eines Playoff-Teams nicht würdig war. Und ein Head Coach und generell eine Organisation, ein Coaching-Staff, der nach Antworten gesucht und gerungen hat und nie welche finden konnte. Und Sachen gemacht hat, die überhaupt keinen Impact mehr hatten. Und man gibt Nick Sirianni jetzt noch eine Chance, was ich auch völlig nachvollziehen kann. Aber er wird auf dünnem Eis stehen und dementsprechend wird die nächste Saison auch aus dem Aspekt sehr, sehr spannend. Trotzdem ist es schon, brauchen wir nicht drum rumreden, ist schon ein historischer Meltdown. Von der Mannschaft, die nach 11 Wochen 10 Siege hat, um dann mit 32-9 in der Wildcard auszuscheiden.
Ja, auch hier blicken wir nochmal ganz kurz auf ein paar Spieler und Stats in der Offense und Defense. Ja, du hast es eben schon angesprochen. Die Offense hatte natürlich schon ihre Baseline, gar keine Frage. Und das größere Problem in dieser ganzen Saison war halt die Defense. Deswegen meine Frage, willst du vielleicht mit der Defense, wollen wir hier mal mit der Defense anfangen? Oder?
Können wir gerne machen, ja.
Machen wir es hier mal umgedreht. Weil das ganz große Problem war, meiner Meinung nach, ja, das muss man schon sagen, man man hat sich mit dem Second Level auf Linebacker und ja, auch in der Secondary selbst schon so ein bisschen verkalkuliert, finde ich. Und in der ganzen Saison hatte ich auch das Gefühl, dass das Tackling natürlich ein ganz großes Problem war. Der Effort vielleicht auch. Wie ordnest du das ein? Und ja, vielleicht heb doch da gerne mal sonst ein, zwei Spieler raus, mit denen du, ja, oder von denen du vielleicht sehr enttäuscht warst. Oder vielleicht gab es auch den einen oder anderen upfront, wo du sagst, der hat zumindest seine Rolle gespielt hier in der Defense.
Wo soll ich anfangen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also erstmal overall, die Eagles EPA platzen 29. Das viertschlechteste Team. Die drittmeisten Punkte zugelassen im Schnitt. Also über 25 Punkte haben die Gegner gegen die Eagles gemacht. Gegen die Eagles wurde, also kein Team hat so viele Pass-Attempts gegen sich zugelassen wie die Eagles, weil es halt erfolgreich war. Und da möchte ich darauf eingehen, was du gerade gesagt hast, dass es vielleicht auch in der Secondary war. Ein Riesenproblem. Das greift alles ineinander. Wir fangen mal ganz vorne an. Letztes Jahr hatte die Defensive Line, die Front 7, nehmen wir sie mal alle 7 mit rein, 70 Sacks. Wir haben also am All-Time-Record gekratzt. Sie hatten 4 Spieler, die 10 Sacks oder mehr hatten. Dieses Jahr hat sich diese Zahl fast halbiert. 43. Das war so viel, wie die Vikings übrigens hatten. 1:1. Wir hatten einen einzigen Spieler, der wieder 10 oder mehr Sacks geschafft hat. Das war Hassan Reddick mit 11. Und dann haben wir Josh Sweat, der zwar genauso viele Quarterback-Hits hatte wie Reddick, aber gerade mal 6,5 Sacks hatte. Okay, wir haben eine vernünftige Rookie-Saison von Jalen Carter gesehen. Und damit will ich ihn nicht kritisieren. Aber natürlich nicht auf dem Niveau von einem Javon Hargrave. Hatte zumindest 6 Sacks. Was das Problem bloß bei Jalen Carter ist, er lässt Jordan Davis neben ihm ganz schön schlecht aussehen. Der First-Round-Rookie aus dem Draft davor ist weder gegen den Run noch, was Druck angeht, ja, wird er seiner First-Round-Grade irgendwo gerecht, muss man sagen. Und dann können wir eine Position und weitergehen. Und da sind wir bei der absoluten Katastrophe angelangt, wo sich die Eagles dieses Mal
verzockt haben. Kann man das so fast
ja
sagen? Wir haben es ja, als wir die Saison gepreviewt haben, wir waren ja schon skeptisch, was diese Linebacker von den, ich sag's mal, etwas schwächeren Teams der letzten Jahre anging. Du willst bestimmt gleich raus auf Nicholas Moreau und
Zach Cunningham
beispielsweise, und dann holst du ja später noch einen Darius Leonard mit rein. Das ist sowieso generell eine Frage, ne? Kevin Byard, wenn wir später auf die Secondary noch kommen, ne? Veterans, die du dir während der Saison reinholst. Was hatte das für ein, ja, erzähl mal, was hatte das für einen Impact, und mach da mal gerne weiter.
Also auf der Linebacker-Position hat man sich komplett verhoben. Man ist mehrere Jahre jetzt damit durchgekommen, dass man diese Position nicht premiummäßig adressiert hat, also nie einen Top-Player dort reingesetzt hat, sondern meistens selbst gedraftet Jungs da reingesetzt hat oder einen Veteran mit reingeholt hat. So wie letztes Jahr ist ja mit Kaiser White und der zu den Bears gegangen ist.
Kaiser White war das Linebacker-Duo zusammen mit...
Seht es uns nach, wir kommen sicherlich noch drauf, aber TJ Edwards, genau. Wenn du aber 2 Veterans holst, die bei ihren Teams vorher auch nur Backups waren und die müssen starten, dann ist das ein riesen Problem. Wenn Nakobe Dean weiterhin mit Verletzungsproblemen zu tun hat, er hat nur 5 Spiele gemacht, ja, dann müssen wir nicht darüber reden, dass Christian Ellis und Ben Van Sumeren wahrscheinlich wenige Kader in dieser Liga schaffen würden und die Verpflichtung von Shaq Leonard, du hast es angesprochen, halt gar keinen Effekt hatte. Und da können wir super auf die Secondary überleiten. Kevin Byard, du hast es angesprochen, auch für 10 Spiele geholt, hatte überhaupt keinen Impact. Dieser klassische, krasse Ballhawk, der war bei den Tennessee Titans, war er hier nicht. Er hatte eine Interception. Und im Endeffekt kann man in der Secondary zwar noch 3 Spieler irgendwo rausnehmen, weil sie auch 11, 14 und 13 Pass-Deflections hatten, mehrere Interceptions auch. Reed Blankenship trotz Verletzung, vernünftige Saison, finde ich noch. Auch Darius Slay hatte seine Momente. Selbst James Bradbury sieht in Statistiken gut aus, wurde aber ganz schön doll geroastet, muss man einfach sagen. Aber das war's dann. Das sind die drei Spieler, bei denen man so sagen kann, okay, die sind so das Gerüst gewesen. Alle drei haben nicht die volle Anzahl an Spielen gemacht. Wenn nicht alle drei zusammen auf dem Feld standen, brannte es lichterloh. Nevante Maddox, der letztes Jahr zum Beispiel noch sehr positiv aufgefallen ist, hat nur 4 Spiele gemacht. Sidney Brown hat Ansätze gezeigt, ist ein Rookie, will ich noch nicht drüber gehen, aber in Josh Jobe, Kiddy Ringo, Bradley Roby, Eli Ricks, die alle...
Kein Impact, ne?
Ja, und sie haben alle sehr viele, also für ihre eigentliche Rolle, viele Snaps gesehen und konnten da nie was machen. Ja. Und deswegen ist man ist gefühlt in allen Statistiken weit im letzten Drittel.
Ja, ich find's auch sehr schade, weil es sind so 3-4 Spiele, die ja auch irgendwie so kleine Crushes von uns waren, die haben halt überhaupt nicht abgeliefert, ne? Also da müssen wir mal schauen. Also du hast es ja auch während der Saison beispielsweise bei einem Kelly Ringo gesagt, das scheint nicht ohne Grund gewesen zu sein, dass er in Runde, was, 4 oder 5, ne, ging. Ja, und Teams von ihm zum Beispiel abgesehen haben. Bevor du vielleicht, oder bevor wir nachher noch mal gleich auf die Free Agents auch gucken, aber möchte ich zumindest noch mal ein paar positive Worte auch zur Offense loswerden.
Gerne.
Weil, wenn ich mir zum Beispiel das Receiving Game angucke, wir brauchen ja nicht diskutieren, dass neben den Vikings auch die Eagles wieder 2 Spieler hatten, die trotzdem ihre Leistung hergebracht haben. Ne? Da müssen wir nicht drüber reden. Beide 7 Touchdowns, beide über 1.000 Yards, AJ Brown sogar über 1.400. Der andere war Devonta Smith. Ja, trotzdem, was ein bisschen auffällig ist, da muss man mal gucken, wie man das in der Free Agency oder im Draft adressiert. Der Nummer 3 Receiver, der hat mir in dieser Saison auch gefehlt. Wie siehst du diese Rolle? Also klar, man hat natürlich Dallas Goedert auf Tight End dahinter, aber...
Der war leider verletzungsanfällig.
Ja, wer ist dieser Jones, kam ja noch dazu, Julio.
Richtig.
Olamide Zaccheaus, nee, doch.
Ja.
Olamide Zaccheaus hat nicht die Rolle gespielt, die ich mir vielleicht auch erhofft hatte.
Chris Watkins war auch verletzt.
Ne, also diese Nummer 3 Receiver-Rolle, vielleicht auch aus dem Slot, ist eine Geschichte, was man vielleicht dann auch nächstes Jahr als Need sehen könnte. Ne? Aber du kannst auch gleich nochmal deine Worte dann auch zum Quarterback und zum Running Back Room nochmal geben.
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe in der Saison ja auch viel über die Offense geschimpft. Und jetzt war es eigentlich ganz geil, mal diesen Saisonabschluss vorzubereiten, weil da ist mir mal aufgefallen, ja, die Offense hat nicht auf dem Vorjahresniveau performt. Aber sie war immer noch eine Top-10-Offense. Und der Decline in der Defense war einfach so krass, dass die Offense das halt nicht alleine auffangen konnte. Was haben wir alles auch über Jalen Hurts? Ich selber auch gesagt. Und trotzdem, wenn man sich seine Stats anguckt, dann ist das in Ordnung. Also, dann kann ich damit leben, wenn man halt nicht die zweit- oder drittschlechteste Defense in der Liga hat. Er hat fast für 4.000 Yards geworfen. Klar, 15 Interceptions ist nicht gut. Und er hatte Probleme, mit Druck umzugehen. Die Protection war zwar da, die Offensive Line immer noch eine der besten der Liga gewesen, aber hat 36 Sacks zugelassen. Das ist ungewöhnlich für ihn. Aber 4 Game-Winning Drives, 3 Fourth-Quarter-Comebacks, also er war auch Clutch. Und wir brauchen nicht drüber reden, über den Boden 15 Touchdowns. Also hat insgesamt fast 40 Touchdowns aufgelegt. Also wirklich gute Zahlen. Und die Offense, du hast es angesprochen, AJ Brown und Devontae Smith, beide mit über 100 Targets, AJ Brown mit über 100 Catches, fast 1500 Yards, Devontae Smith über 1000 Yards. Klar, die dritte Option, Dallas Goedert, gerade mal die Hälfte von Devontae Smith und dann kam ja schon DeAndre Swift mit über 200 Receiving Yards. Ja, das war sicherlich, da wäre eine gute dritte Option, da aber statistisch gesehen ist eigentlich Turnover war ein Problem. Ne? Man hatte zu den Interceptions auch noch 12 Fumbles, damit Platz 23. Aber man war halt bei Third Down, war man Platz 3. Fourth Down, brauchen wir nicht drüber reden, 73,1%. Wissen wir alle, woher das kommt. Und auch in der Red Zone war man Top 10, Platz 9. Und selbst das Laufspiel, was auch im Kopf ja immer so war, run the ball, so ungefähr. Die Eagles hatten die 6 meisten Rushing Attempts in dieser Saison. Haben mit 2190 Yards Platz 8 belegt und haben 22 Touchdowns über den Boden gemacht. Das ist Platz 5. Also da sieht man mal, wie das in der Saison dann auch so ist, wenn man einfach von der Offense jetzt so erwartet hat, auch nach dem letzten Jahr. Ja, ihr müsst halt jetzt jedes Mal 35 Punkte machen, dann funktioniert das auch. Aber wie das einfach das Bild so doll verschwommen hat, sicherlich, sie konnten sich nicht steigern im Gegensatz zum Vorjahr, aber der Decline war niemals so krass, wie ich ihn in der Saison wahrgenommen habe. Und dementsprechend, dadurch, dass in der Offense fast gar keine Free Agents da sind, mache ich mir da wenig Sorgen, muss ich sagen.
Ja. Da lass uns mal raufgucken. Das ist der nächste Punkt, den ich hier habe. Es gibt halt drei Cornerstones, die man wahrscheinlich ersetzen muss. Ich spreche sie mal an. Jason Kelce hat ja theoretisch schon sein Karriereende bekannt gegeben. Ich glaube nicht, dass er da noch groß zurückrudern wird. Ja, Fletcher Cox, Brandon Graham, auch zwei absolute Philly-Legenden, ne? Die werden Free Agents, vielleicht hängen sie auch die Schuhe an den Nagel. DeAndre Swift sollte man schon versuchen zu halten, ist eine der Top-Running-Backs, die auf den Markt kommen. Ja, aber auch so Spieler wie den Panther, ne? Braden Mann, muss man mal gucken, der kommt auf den Markt.
Den kann man gerne austauschen. Ne?
Backup Guard zu Opeta mochte ich eigentlich auch immer ganz gerne, finde ich schon eine Option. Boston Scott, ne? Auch ein Running Back, generell Running Back-Position, ja auch Rashad Penny.
Richtig.
Also da könnte sich wieder einiges ändern. Aber es ist nicht die breite Masse, ne? Dass du irgendwie 8 Starter hast, die in die Free Agency gehen oder 9 oder so. Ne? Also, ja.
Also im Endeffekt hast du zwei klare Starter, die reingehen. Jason Kelce wird, ich bin gespannt, nächstes Jahr, ich gehe weiterhin davon aus, dass er retiren wird. Hat es immer noch nicht offiziell gemacht, aber ich gehe davon aus und dann muss man erstmal sehen, wie diese Offense funktioniert. Und auch ein Fletcher Cox, immer wichtig gewesen da in der Mitte, auch letztes Jahr Impact gehabt. Bei Brandon Graham ging es dieses Jahr zurück. Es wird ein komplett neues Running Back Core vielleicht geben, mal gucken. Beide Linebacker müssen vielleicht auch ersetzt werden. Aber gut, gerade in der Defense, glaube ich, muss man jede Position evaluieren und da vielleicht ein Upgrade finden. Und in der Offense kommen alle Starter zurück. Deswegen bin ich eigentlich auch optimistisch. Man liegt 20 Millionen über den Cap. Aber jetzt gibt es schon die ersten Berichte und da habe ich schon ein bisschen Schiss vor. Ja, ich kann es irgendwo aus Franchise-Sicht verstehen. Hassan Reddick geht jetzt mit einem Cap-Hit von 21,3 Millionen in sein letztes Vertragsjahr und wurde jetzt schon dazu aufgefordert, nach Trade-Kandidaten zu suchen. Würde ich schade finden, wenn man sich mit ihm nicht auf einen neuen Vertrag einigen kann. Er hat sicherlich davon profitiert, dass er in dieser Line spielt. Ich denke auch nicht, dass er Top-Money kriegen sollte. Aber ein gewisses Geld sollte man meiner Meinung nach für ihn auch in die Hand nehmen. Und das kann man auch noch, finde ich, frei machen, weil Kevin Byard steht ja auch noch in den Büchern mit 14 Millionen und der Dead Cap wäre bei 700.000. Ja. Das heißt,
klarer Cut-Kandidat.
Vielleicht holen sie ihn mit einem anderen Vertrag zurück, kann ich mir aber nach den 10 Spielen nicht vorstellen. Also man schaufelt da auf jeden Fall noch was frei. Wenn Hassan Reddick dann auch noch weg ist, Dann hast du mit Josh Sweat deinen First Rusher.
Ist auch ein Need, ne? Dann.
Ist das ein Riesen-Need, ne? Also.
Zumindest Outside, ne? Inside natürlich Defensive Tackle Position.
Ja, klar.
Gut besetzt, keine Frage.
Zweimal einen 10-plus Sack Rusher wegzugeben, musst du auch erstmal ersetzen. Und wir dürfen es ja nicht vergessen, zum zweiten Mal in Folge wechseln auch wieder die Koordinatoren.
Genau, hatten wir auch in den letzten Wochen, ne? Kellen Moore, neuer OC, Vic Fangio, neuer Defensive Koordinator. Die Veränderung im Coaching-Staff hatten wir letzte Woche schon, vor ein, zwei Folgen kurz besprochen. Auch das ist eine Veränderung, die nicht einfach so zack automatisch passiert, sondern das ist ein Prozess, der dann auch vielleicht nächste Saison wieder ein ganz anderes Philly-Team darstellen kann. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Vielleicht sehen wir wieder ein Philly-Team, was wo sich das Pendel wieder so ein bisschen dreht, was wieder mehr Spaß in der Defense macht, aber vielleicht nicht so viel Freude in der Offense, wenn Kellen Moore da nicht an den richtigen Stellschrauben drehen kann. Das ist sehr schwer zu predikten. Ne? Also ich denke mal, da stimmst du mir zu. Die Baseline sollte da sein. Aber wie gesagt, das klingt immer so einfach. Ne? Ja, und Kellen Moore und Vic Fangio haben tolle Jobs bisher gemacht. bei ihren bisherigen Stationen. Ja, aber es muss ja nicht automatisch so weitergehen. Ne? Also ja, das vielleicht dazu. Generell Ausblick und Draft können wir auch nochmal kurz hier zusammenfassen. Ja, wir haben es gesagt, Linebacker-Level, Secondary-Level. Ich denke mal, das sind so die größten Needs, ne, wo die Eagles drauf gucken werden.
Und, generell die ganze Defense.
Ne, die Defense generell. Was den Draft angeht, ja, schon interessant. Man hat seinen eigenen First-Rounder natürlich, hat zwei Second-Rounder, einen Drittrunden-Pick und dann hat man vier Fünftrunden-Picks. Ja, wir wissen alle, was in Runde 4 und 5 passieren kann. Vielleicht haben sie auch eine Möglichkeit, irgendwie da nochmal ein Paket zu schnüren, vielleicht auch nochmal irgendwo hochzugehen. Aber Stand jetzt, man hört ja jetzt noch relativ wenig, was den Draft angeht, aber Runde 1 und Runde 2 sollten wahrscheinlich Spots sein, wo du aus Philly-Sicht Stick and Pick bist und wahrscheinlich das beste Talent holen wirst. Oder denkst du, dass sie noch irgendeinen Pick wieder für einen Top-Free-Agent irgendwie investieren werden?
Puh.
Nicht Top Free Agent, sondern für einen Trade natürlich, ne?
Ja, schwer zu predicten einfach, weil dieser Generationenwechsel, der wahrscheinlich ansteht, ja, der macht schon was. Der macht schon was mit so einem Team und 22 ist auch so eine unglückliche Position in Runde 1. Da hast du nicht mehr die Top Guys. Du kannst aber schon, du hast schon ein paar aussortiert, vielleicht fällt auch einer.
Ja.
Muss man aber sagen, letztes Jahr mit Nolan Smith war jetzt auch nicht so der Mega-Impact bisher. Warten wir ab, Rookie, aber trotzdem, da haben mich inkludiert alle die Eagles auf den Thron gehoben und gesagt haben, wie kann man mit Nolan Smith und Jalen Carter aus Runde 1 gehen? Schwer. Schwer einfach auch aus dem Grund, dass die Eagles weiterhin ganz klar ein Kandidat dafür sein müssen, ihre eigene Division zu gewinnen. Die Cowboys haben Stand jetzt auch nicht die mega kritischen Free Agents, bringen auch wieder ein gutes Team zurück, aber diese Posse um Dak Prescott, letztes Vertragsjahr und so weiter, da könnte es vielleicht auch wieder was geben. Und egal, was bei den Giants oder bei den Commanders passiert, noch sind sie, was Quarterback-wise angeht, nicht auf dem Level. Dementsprechend sind die Eagles Stand jetzt auch, egal was passiert, weiterhin ein Kandidat, um die Division zu gewinnen. Also ein klares Playoff-Team. Dementsprechend erhoffe ich mir natürlich, dass sie an Stellschrauben drehen. Bloß, wo holen sie die her? Holen sie dafür Rookie-Material? Was holt man in der Free Agency? Wie gesagt, der Cap ist jetzt nicht üppig. Das heißt, kann jetzt auch nicht die ein, zwei Megastars vielleicht für die ein oder andere Position. Man muss sich wahrscheinlich wieder im zweiten oder dritten Regal bedienen. Vergreift man sich da wieder? Spannend. Howie Roseman ist ja immer so ein bisschen Licht und Schatten, muss man sagen. Hat wirklich sehr, sehr gute Momente, aber greift dann auch ab und zu mal daneben. Deswegen bin ich mal gespannt, welchen Howie ich dann in dieser Offseason bekomme.
Sehr schön. Ja, mehr habe ich hier bei mir nicht auf dem Zettel. Ich überlege gerade, Erik, haben wir bei den Eagles noch irgendwas vergessen? Hast du noch was zum Ausblick oder zu den Free Agents, was ich hier vielleicht vergessen habe oder so?
Ach, ich glaube, wir haben nochmal schön alles rund gemacht von vorne bis nach hinten sozusagen, womit wir jetzt erstmal, ja, so ein bisschen darauf schauen können, auch selber ein bisschen Pause machen können, ne? Und dann mit vollem Elan in die Free Agents reinzustarten und bei der Free Agency Watch, da werden wir auch nochmal darauf gucken. Bis dahin gibt es sicherlich auch schon den ein oder anderen Cut, vielleicht das ein oder andere Gerücht, wohin sich eine Franchise bewegt. Wir haben, wie gesagt, zwischendurch noch den Combine. Dementsprechend, glaube ich, können wir hier ja die Saison abschließen und für uns einfach in die neue Saison starten, weil für uns, sage ich mal, ist ja die Free Agency und Draft, das gehört für uns ja schon zur Saison 2024, das hat ja keinen Impact mehr auf die alte.
Nee, absolut. Und ja, ich freue mich da sehr drauf und ja, du bist da ja auch Feuer und Flamme, was diese Zeit angeht, weil es ist ja eine schöne Zeit, um zu diskutieren, um Gerüchten zu trauen, um auch ein paar Bold Predictions vielleicht hier und da mal rauszuhauen. Also da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden und ja, wir haben Anfang der Folge gesprochen, melden wir uns wahrscheinlich beide wieder, vielleicht auch du mal alleine, wenn es bei mir doch noch ein bisschen hakt hier und da mit dem Nachwuchs dann, aber wir werden auf jeden Fall versuchen, dann in 3 Wochen ja, die erste Folge zur Saison 24 dann rauszuhauen und dann geht's wieder los, Erik. Ja.
Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Du hast es angesprochen, auch wenn kein Sport gespielt wird, aber gerade Free Agency und Draft ist halt immer das Spannende, die Free Agency. Wo gehen die Spieler hin? Was machen die Teams? Wo werden nochmal Verträge rausgehauen? Und wo, wie verstärken sich die Teams? Und dann der Draft, das sind die neuen Spieler, die kennen wir alle nicht. Ist einfach immer eine aufregende Zeit. Dann können wir alle erstmal wieder ein bisschen runterfahren und dann schmeißen wir die Glaskugel wieder an und schauen, ob wir dann mit dem ein oder anderen Take, wie jedes Jahr bisher, sicherlich mal richtig liegen oder komplett ins Klo greifen.
Ja. Gut, ich gucke auf die Uhr, es ist Punkt 20 Uhr hier am Mittwochabend.
Tagesschauzeit.
Ja, ding. Und damit machen wir den Podcast zu. Erik, ganz vielen Dank für deine Zeit. Hat wieder extrem viel Spaß gemacht, hier mit dir eine Folge rauszuhauen. Das war, ja, wenn man so will, Staffel 2 von Skolli Gitt Skoll. Ihr da draußen, wir bedanken uns bei euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns hier die Treue haltet. Wie gesagt, meldet euch gerne über Social Media oder direkt bei Spotify, wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Feedback habt. Da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Und ja, am Ende jeder Folge, Erik, gibt es eine Frage an dich, die ich immer loswerden möchte und frage dich, hast du noch irgendwas was auf dem Herzen, was du loswerden möchtest?
Skoll Eagle Skoll.
Und damit senden wir euch wie immer hanseatische Grüße in eure Ohren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 3 Wochen. Haut rein und ciao, ciao.